Also stell dir mal vor, du stehst auf einem Berggipfel in den Alpen.
Ein wunderschönes Bild.
Genau. Unter dir erstreckt sich so ein endloses, tiefgrünes Meer aus Nadelbäumen. Die Luft ist eisig und klar und alles wirkt total ursprünglich, wild und unberührt.
Ja, so als ob das seit Jahrtausenden exakt so existiert.
Richtig. Aber wenn du das nächste Mal durch so einen dichten Nadelwald im Hochgebirge wanderst, betrachtest du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Urwald. Was du da siehst, ist eigentlich eher eine historische Industrieruine.
Das klingt im ersten Moment total paradox, ich weiß.
Oder, wenn man so will, ist es das Resultat eines völlig aus dem Ruder gelaufenen landwirtschaftlichen Experiments, das heute in einer absoluten existenziellen Krise steckt. Und genau das ist unsere Mission für unseren heutigen Deep Dive.
Wir erliegen in den Bergen nämlich permanent einer riesigen Illusion. Wir halten für unberührte Natur, was in Wahrheit das Produkt jahrhundertelanger, teils extrem rücksichtsloser menschlicher Ausbeutung ist.
Genau. Und um zu verstehen, warum uns diese alpinen Wälder heute buchstäblich vor den Augen wegsterben, stützen wir uns heute auf zwei extrem spannende Quellen.
Zum einen haben wir da eine hochdetaillierte wissenschaftliche Fallstudie zur Waldökologie und forsthistorischen Entwicklung des Kärntner Mölltals.
Und zum anderen schauen wir auf die persönlichen Aufzeichnungen aus dem Blog von Andreas Palatin. Der Mann ist pensionierter Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft.
Ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Er hat nämlich 25 Jahre lang rund 5.900 Hektar Wald in genau dieser Region geplant und verwaltet.
Wahnsinn, da kommt ordentlich Praxiswissen zusammen. Also lass uns das mal aufdröseln. Wir reisen jetzt in die Vergangenheit, in eine Zeit, als das Mölltal noch ein regelrechter industrieller Hotspot war.
Oh ja, schon seit dem Hochmittelalter pulsierte dort eine massive Montanindustrie. Das Tal war berühmt für das sogenannte Tauerngold.
Genau, das wurde in extremen Höhenlagen abgebaut, bei Heiligen Blut zum Beispiel. Aber es ging auch um andere Erze wie Eisen oder Zink.
Richtig. Und diese Erze aus dem harten Fels zu brechen, war ja nur der erste Schritt. Die weitaus größere Herausforderung war dann die Verhüttung, also das Schmelzen der Erze.
Dafür brauchte man enorme Temperaturen. Und weil man fossile Steinkohle über die unwegsamen Alpenpässe schlichtweg nicht in diesen Mengen transportieren konnte, musste der Wald als einzige Energiequelle herhalten.
Und dieser Energiehunger war gigantisch. Um die Hitze für die Schmelze zu erzeugen, reichte normales Brennholz nicht aus. Man brauchte Holzkohle.
Was ja von der Herstellung her unfassbar ineffizient war in den damaligen Meilern. Du hast da eine Zahl aus den historischen Aufzeichnungen mitgebracht, die mich echt umgehauen hat.
Ja, halte dich fest. Für das Schmelzen von nur 100 Zentnern Erz, das sind etwa 5000 Kilogramm, brauchte man 40 Schaff Holzkohle.
Und was heißt das in Holz umgerechnet?
Um diese Menge Holzkohle herzustellen, mussten unglaubliche 17 Raummeter an massivem Holz geschlagen und verkohlt werden.
17 Kubikmeter Holz für gerade mal 5 Tonnen Rohherz. Wahnsinn.
Exakt. Und die Logistik dahinter im steilen Alpingelände führte dazu, dass man die Wälder direkt um die Hammerwerke herum komplett kahl rasiert hat.
Da drängt sich mir geweckt die Frage auf, warum haben die lokalen Waldbauern da nicht aufgeschrien? Das war doch ihr Holz.
Gute Frage. Der Staat, also der landesfürstliche Fiskus, wusste ganz genau, dass die Montanindustrie seine lukrativste Einnahmequelle war. Die Forstwirtschaft wurde bedingungslos untergeordnet.
Über diesen sogenannten Stockzins, richtig?
Genau. Die Waldbauern wurden staatlich gezwungen, ihr Holz an bestimmte Hammerwerke abzugeben, und zwar zu einem künstlich extrem niedrigen Preis.
Das ist ja so, als würde mir der Staat verbieten, mein Haus zu renovieren, weil er die Ziegel für ein Regierungsprojekt beschlagnahmt und mir dafür nur ein paar Cent zahlt.
Ein treffender Vergleich. Und ökonomisch war der Effekt verheerend. Wenn ein Produkt derart entwertet wird, verschwindet jeder Anreiz zur Waldpflege.
Also hat man einfach rücksichtslos Kahlschlag betrieben.
Ganz genau. Niemand hat aufgeforstet. Die Hammerwerke mussten im Laufe der Zeit immer tiefer in die Täler wandern, weil sie ihre eigene Umgebung buchstäblich kahl gefressen hatten.
Okay, das war also die Industrie. Aber während die den Wald für Kohle rodete, setzten die lokalen Bauern den Wald noch von einer ganz anderen Seite unter Druck, um überhaupt zu überleben.
Ja, wir dürfen die Landwirtschaft nicht vergessen. Das raue Klima machte klassischen Ackerbau fast unmöglich. Also lebten die Menschen von der Viehzucht.
Und da gab es dieses Konzept der Streunutzung. Das musst du mal kurz erklären.
Stroh war im Gebirge extrem rar. Also rechten die Bauern massenhaft herabgefallene Nadeln und Äste aus dem Wald zusammen, um sie als Einstreu für ihre Ställe zu nutzen.
Was dem ohnehin schon nicht auf armen Waldboden dann den ultimativen Todesstoß versetzt hat.
Richtig. Wenn du den natürlichen Dünger des Waldes systematisch entfernst, bleiben völlig ausgelaugte, saure Böden zurück. Man nennt das in der Wissenschaft Pozzole.
Krass. Und auf diesen Böden haben die dann auch noch ihr Vieh weiden lassen?
Ja, aus reiner Platznot. Die Kühe, Schafe und Ziegen wurden direkt in den Wald getrieben. Und das führt uns zu einem scheinbaren Paradoxon in der alpinen Landschaft.
Oh ja, da bin ich beim Lesen der Quellen auch drüber gestolpert. Moment mal, die Bauern trieben ihr Vieh in den Wald und das führte dazu, dass sich eine bestimmte Baumart, nämlich die Lärche, plötzlich massiv ausbreitete. Das klingt doch total kontraintuitiv.
Absolut.
Ich meine, fressen Kühe keine kleinen Bäume?
Doch, natürlich tun sie das. Aber das Faszinierende daran ist die spezifische Biologie der Lärche.
Okay, erklär mal.
Die Lärche ist eine Pionierbaumart. Sie braucht extrem viel Licht. Normalerweise würde die stärkere Fichte sie im Bergwald einfach ausdunkeln. Aber es geht vor allem um den Boden.
Weil die Lärche so winzige Samen hat?
Genau. Ihr Samen hat eine extrem kurze Keimwurzel, nur etwa einen halben bis knapp 3 Zentimeter lang. Fällt dieser Samen auf den dicken, ungestörten Waldhumus, vertrocknet der Keimling einfach. Er schafft es nicht bis zur mineralischen Erde.
Ah, und jetzt kommen die Kühe ins Spiel.
Richtig. Die Hufe der Kühe und Schafe rissen diesen dicken Humus bei jedem Schritt auf. Sie pflügten den Boden buchstäblich um und schufen das perfekte mineralische Keimbett für die Lärche.
Die Kühe waren also unfreiwillige Landschaftsgärtner.
Ganz genau. Und sie haben der Lärche noch bei einem anderen Problem geholfen. Junge Lärchen sind extrem anfällig für eine Pilzinfektion, den sogenannten Schneeschimmel. Exakt. Da das weidende Vieh aber diese Krautschicht und auch die junge Fichtenverjüngung einfach weggefressen hat, wurde das Mikroklima viel trockener. Der Pilz hatte keine Chance.
Das ist echt verrückt. Das heißt, diese malerischen, lichtdurchfluteten Lerchwiesen, die für das Mölltal so typisch sind und die wir alle für pure Natur halten, sind eine rein menschengemachte Landschaft?
Absolut. Ein Nebenprodukt von Kuhhufen und Schafsmägen.
Wahnsinn. Gut, dann machen wir mal einen Sprung ins 19. Jahrhundert. Da brach diese ganze Bergwerksindustrie ja zusammen, weil billigere Steinkohle importiert wurde.
Ja, die lokalen Hammerwerke starben, aber anstatt sich zu erholen, erlebte der Wald sein nächstes drastisches Kapitel.
Ein Kapitel, dessen Auswirkungen wir heute in harten Zahlen messen können. Der Fokus verschob sich nämlich auf den Holzexport.
Genau. Und mit diesem Wandel wurde die Doktrin der sogenannten Massennachhaltigkeit eingeführt.
Was im Grunde hieß, maximale Holzproduktion auf begrenzter Fläche. Richtig.
Richtig. Das hatte nichts mit ökologischer Stabilität zu tun. Es war reine Ertragsmaximierung. Und man wählte dafür eine einzige Baumart als Allzweckwaffe.
Die gemeine Fichte.
Exakt.
Warum gerade die Fichte? Also klar, sie wächst schnell und ist gerade, aber da gab es noch einen logistischen Grund, oder?
Ja, der Transport war in den Alpen vor dem Bau von Forststraßen das größte Problem. Die Fichte hat eine relativ geringe Holzdichte. Man konnte die Stämme einfach in die Flüsse werfen und flößen.
Ah, okay. Im Gegensatz zum schweren Buchenholz zum Beispiel.
Richtig. Rotbuche oder Weißtanne ließen sich nicht flößen. Daher wurden diese Baumarten von den Forstleuten damals systematisch als ökonomisch wertloses Unkraut vernichtet. Vor allem für die Weißtanne war das fatal, weil sie eine Schattenbaumart ist.
Sie braucht also alte Bäume über sich, um im feuchten Schatten zu wachsen.
Genau. Und durch die massiven Kahlschläge für die Fichte wurde dieses schützende Mikroklima komplett zerstört.
Und hier wird es jetzt richtig spannend. Wir können diesen Wahn in den Zahlen von Andreas Palatin ablesen.
Ja, seine Daten sind da extrem aufschlussreich.
Er hat ja fast 6000 Hektar betreut. Vor dem Jahr 2018 bestand dieser riesige Wirtschaftswald zu unfassbaren 65,8% aus Fichte.
Fast 2/3.
Die Lärche machte immerhin noch 26,7% aus. Aber Laubholz, gerade mal 3,8%.
und die Tanne war auf 0,4% geschrumpft.
Und wenn wir das mal in den größeren forstökologischen Kontext einordnen, wird der Wahnsinn erst richtig deutlich.
Inwiefern?
Das Mölltal hat ein extremes Mikroklima mit hohem Sonnenschein. Im südlichen Teil, dem sogenannten Wuchsgebiet 3.3, herrscht starker ozeanischer Einfluss. Das heißt viel Niederschlag, milde Temperaturen.
Und was würde da natürlicherweise wachsen?
Natürlicherweise wäre dort ein dichter, artenreicher Fichten-Tannen-Buchenwald vorherrschend. Die Natur würde niemals freiwillig fast 66% reine Fichte wachsen lassen.
Jahrhundertelang hat man diesen Baum also an Orte gezwungen, wo er gar nicht hingehört. Und mit dem Klimawandel wird diese ökologische Schieflage nun zur tödlichen Falle.
Das ist genau der Punkt, an dem wir heute stehen.
Lass uns über die aktuelle Katastrophe sprechen. Seit 2018 prägen über 8.500 Hektar Schadflächen das Mölltal. Was genau ist da passiert?
Um das zu verstehen, müssen wir uns das physiologische Problem der Fichte ansehen. Sie ist ein extremer Flachwurzler.
Ich habe mir das so überlegt, die Fichte im Mölltal ist aktuell im Grunde wie ein durstiger Tourist ohne Sonnencreme mitten in der Wüste. Und der Borkenkäfer ist der Sonnenbrand, der ihm den Rest gibt. Stimmt diese Analogie?
Die Analogie trifft es erstaunlich gut. Weil die Fichte ihre Wurzeln wie einen Teller flach unter der Oberfläche ausbreitet, kommt sie bei Dürre einfach nicht an tieferes Wasser heran.
Sie vertrocknet also?
Genau. Und ein vertrockneter Baum stellt sofort die Harzproduktion ein. Harz ist aber ihr einziges Abwehrmittel gegen Borkenkäfer wie den Buchdrucker oder Kupferstecher.
Normalerweise würde der Baum den Käfer einfach in Harz ersticken.
Richtig. Aber ohne Wasser kann Harz. Der Baum ist wehrlos.
Und dann kam dieser unfassbare Dominoeffekt ab 2018. Zuerst der Jahrhundertsturm Weiher im Oktober.
Ja, der hat riesige Flächen umgeworfen. Dann folgten massive Schneebrüche in den Wintern darauf. Plötzlich lag da unglaublich viel Totholz herum.
Ein gigantischer gedeckter Tisch für den Borkenkäfer.
Exakt. In den extrem heißen Sommern danach hat er sich in diesen reinen Fichtenmonokulturen geradezu explosionsartig vermehrt.
Einzig die Lärche mit ihren knapp 27% agiert laut Palatein aktuell noch als Stabilisator, weil sie tiefer wurzelt.
Ja, das ist das Einzige, was größere Flächenrutschungen noch verhindert.
Womit wir beim Kern der Sache wären. Warum betrifft uns das alles? Warum ist dieser Deep Dive nicht nur für Botaniker interessant, sondern für jeden, der in solchen Tälern lebt oder urlaubt?
Das bringt uns zum wichtigsten Punkt in Palatzins Aufzeichnungen. Nahezu der gesamte Wald dieser Region ist sogenannter Schutzwald.
Er ist also unsere Lebensversicherung.
Ganz genau. Seine Aufgabe ist es, Siedlungen und Straßen vor Lawinen und Murenabgängen zu schützen. Fällt dieser Wald, fallen unweigerlich die Dörfer.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Wie gefährlich das physikalisch ist, zeigt das Beispiel vom Gradebach.
Oh ja, der Berchtoldhang am Gradenbach. Das ist ein perfektes Beispiel für diese physikalische Gefahr.
Lass uns diese Dimensionen kurz festhalten. Das ist ein Rutschhang, der ist 2 Quadratkilometer groß und die Gleitfläche reicht bis zu 130 Meter tief ins Gestein.
Und in den 60er Jahren hat der mal 1,3 Millionen Kubikmeter Geschiebe ins Tal geschickt.
Wahnsinn! Und der Wald bremst das.
Ja, ein intakter Wald bremst den Regen, entzieht dem Hang wie ein gigantischer Schwamm das Wasser und stabilisiert die Bodenschichten. Aber hier kommt das fehlende Puzzleteil. Man braucht dafür tiefwurzelnde Bäume.
Bäume wie die Weißtanne, die man auf 0,4% dezimiert hat?
Exakt. Eine Fichte, die nur 50 cm tief wurzelt, surft bei einem Erdrutsch einfach oben mit. Sie hält gar nichts.
Okay. Wenn wir wissen, dass die Fichte stirbt und wir tiefwurzelnde Tannen und Laubbäume für den Hangschutz brauchen, drängt sich mir direkt eine Lösung auf.
Ja?
Warum pflanzen wir die Tannen und Buchen nicht einfach sofort überall an?
Da kollidiert die Forstwissenschaft leider frontal mit der Praxis. Und das bringt uns zu einem massiven sozioökonomischen Dilemma, dem Jagdproblem.
Ah, Moment. Wir wollen hier natürlich absolut neutral bleiben und keine Seiten ergreifen, sondern nur schauen, was in den Berichten steht. Also, was ist das Problem mit der Jagd?
Ganz sachlich betrachtet, Rehe und Rothirsche lieben junge Tannen und Laubbäume. Das ist für sie wie Schokolade.
Sie fressen den jungen Schutzwald also einfach auf.
Genau. Und das Wildeinflussmonitoring zeigt ganz klar, dass die Wilddichte in diesen Gebieten viel zu hoch ist. Die jungen Bäume haben keine Chance heranzuwachsen.
Und wie löst man das?
Es gibt eigentlich nur zwei Wege. Entweder man baut extrem teure Zäune, sogenannte Gatter, um die Pflanzen zu schützen. Das ist auf 8.500 Hektar Hochgebirge aber logistisch und finanziell kaum machbar.
Und die Alternative?
Eine massiv erhöhte Abschussquote. Der Wildbestand müsste drastisch reduziert werden. Aber das wird von weiten Teilen der traditionellen Jägerschaft torpediert, weil viele Jagdpächter viel Geld zahlen und natürlich hohe Wildbestände sehen wollen.
Das ist natürlich eine absolute Zwickmühle.
Ja, ein klassischer Zielkonflikt, der die Rettung des Schutzwaldes aktuell massiv ausbremst.
Was bedeutet das also alles unterm Strich? Der alpine Wald im Mölltal, den wir für so ursprünglich halten, ist ein anthropogenes Konstrukt?
Ja, völlig von Menschenhand geformt.
Die Fichtenmonokultur war damals ökonomisch motiviert, erweist sich aber jetzt im Klimawandel als strukturell hochgradig labil. Andreas Palatin hat in seinem Resümee also völlig recht. Der Waldumbau ist keine Option mehr, sondern eine absolute Notwendigkeit für das menschliche Überleben in diesen Tälern.
Wir müssen gezwungenermaßen zurück zur potenziell natürlichen Vegetation, also zu tiefwurzelnden Mischwäldern.
Genau. Und ich möchte dich, der uns gerade zuhört, jetzt am Ende noch mit einem letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken verabschieden.
Da bin ich gespannt.
Wir sehen ja ständig diese aktuellen Bilder der braunen, toten Wälder und verfluchen den Borkenkäfer als den ultimativen Zerstörer unserer Natur.
Das ist das gängige Narrativ, ja.
Aber was, wenn wir das komplett falsch herum betrachten? Was, wenn der Borkenkäfer eigentlich gar nicht der Zerstörer des Waldes ist, sondern das harte, brutale Immunsystem der Natur?
Ein spannender Ansatz.
Ein Immunsystem, das eine 200 Jahre alte, von Menschen geschaffene und durch den Klimawandel unhaltbar gewordene Fehlentwicklung einfach radikal abräumt.
Er macht also quasi reinen Tisch.
Genau. Er räumt die Fichtenmonokultur weg, um endlich wieder Platz zu machen für den eigentlichen widerstandsfähigen Urwald, der da wirklich hingehört. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal so einen braunen Hang siehst. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören bei unserem Deep Dive heute.
Es war mir eine Freude, danke.
Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.